Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Geld macht nicht glücklich. Alle kennen den Satz, aber kaum einer glaubt daran. Auch John Noakes, Lottogewinner aus dem britischen Örtchen Corby, hat diese Weisheit erst spät akzeptiert. Umgerechnet 4 Millionen machten ihn seit einem Jahr so unglücklich, dass er überlegt, seine Heimat zu verlassen und ein neues Leben in der Ferne zu beginnen. 2012 knackte der Busfahrer mit 11 Kollegen den 46 Millionen Lotto-Jackpot in Großbritannien. Bis dahin hatte der redselige Kumpeltyp die Linie 5 vom Stadtzentrum Corby zum Supermarkt auf die grüne Wiese gesteuert. Jahreslohn umgerechnet 23.000 Euro. Als er von seinem Lottogewinn erfuhr, brachte der 49-Jährige seinen Bus zurück ins Depot, drehte die Schlüssel um, reichte die Kündigung ein. Corbys Busflotte fehlte über Nacht 12 Fahrer. Manchmal wünschte ich, ich hätte nie im Lotto gewonnen, klagt Noakes in britischen Medien. Freunde haben sich von ihm abgewandt, weil es ihnen schwerfällt, einen alten Leidensgenossen zu treffen, der heute reich ist. Dabei habe ich mich persönlich doch überhaupt nicht verändert, betont er. Ein bisschen was gegönnt hat er sich schon. Seine Nissan Primera hat er eingetauscht gegen einen schicken silbergrauen Aston Martin. Allerdings gebraucht. Einen Neuwagen würde ich mir wegen des Wertverlusts nie kaufen, sagt Noakes. Auch seine Klamotten hole er im Schlussverkauf. Ein Papagei, ein Billardtisch, ein Tennisplatz und eine 6-Zimmer-Wohnung. Mehr sei ihm einfach nicht eingefallen. Der Wechsel vom Arbeiter zum Millionär war echt schwierig. Es ist die Gier der anderen, die Noakes seinen Reichtum madig machen. Ständig quatscht ihn jemand an und bittet um Geld. Auch im Familienkreis bringen ihm die Millionen nichts als Ärger. Es war unmöglich, alle Verwandten gleich fair zu bedenken, sagte er. Er habe zwar jedem eine Immobilie geschenkt und den Enkel noch ein kleines Finanzpolster fürs Leben angelegt, doch statt Dankbarkeit gab es nur Streit. Noch schlimmer ging es William. Post, der Hilfsarbeiter aus Ohio, gewann 1988 mehr als 16 Millionen Dollar. Seine Familie war wenig dankbar. Sein Bruder versuchte, einen Killer anzuheuern, um ihn umzubringen. Seine Vermieterin verklagte ihn auf ein Drittel des Gewinnes. Er verschuldete sich hoch, schoss einen seiner Gläubiger an, landete für 6 Monate im Gefängnis und starb 2006 mit 60 völlig mittellos. Glücklose Lottogewinner, betitelte die Washington Post seinen Nachruf. Ja, das sind interessante Geschichten und ich denke, wir kennen alle Neid auch in unserem Leben und wir wissen, ja, dass es viele solche Geschichten in der Welt gibt und auch viele Neiddebatten, die uns täglich begegnen. Wir brauchen gar nicht so weit zu schauen, um zu erkennen, wie stark Neid verbreitet ist und ja, zu was er den Menschen alles fähig macht. Und so eine eindringliche Begebenheit und auch eine Warnung von Neid finden wir uns im heutigen Predigtabschnitt, und zwar in dem Kapitel von 1. Samuel 18 bis 20. Ich möchte mit uns einen Teil davon lesen und dann später nur noch auf einzelne Verse eingehen. Ich lese mit uns also den ersten Teil, das heißt das Kapitel 18, die Verse 1 bis 17. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Das war übrigens genau die Situation nach dem Sieg über Goliath. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückgehen. Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb gewonnen wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Obergewand aus, das er anhatte, und gab es David, dazu seinen Waffenrock, sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Und David zog aus zum Kampf. Überall, wohin Saul ihn sandte, hat er gelingen, so dass Saul ihn über die Kriegsleute setzte. Und er gefiel dem ganzen Volk wohl und auch den Knechten Sauls. Es geschah aber, als sie heimkamen, als David von der Schlacht der Philister zurückkehrte, dass die Frauen aus allen Städten Israels mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegengingen. Mit Tamburin, mit Jubel und mit Triangeln. Und die Frauen sangen dem Reigen und riefen, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr, und dieses Wort missfiel ihm. Und er sprach, sie haben dem David 10.000 gegeben und mir Tausende. Es fehlt ihm nur noch das Königreich. Und Saul blickte neidisch auf David von jedem Tag an und forthin. Und es geschah, dass am folgenden Tag der böse Geist von Gott über Saul kam, sodass er im Haus drinnen raste. David aber spielte mit seiner Hand auf den Saiten, wie er es täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Speer in der Hand, und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm 2-mal aus. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm, Von Saul aber war er gewichen. Darum entfernte ihn Saul aus seiner Umgebung und setzte ihn zum Obersten über 1000, und er ging vor dem Volk aus und ein. Und David hatte auf allen seinen Wegen gelingen, und der Herr war mit ihm. Als nun Saul sah, dass ihm alles gelang, scheute er sich vor ihm. Aber ganz Israel und Juda hatte David lieb, denn er zog aus und ein vor ihnen her. Und Saul sprach zu David: Siehe, meine ältere Tochter Merab, die will ich dir zur Frau geben. Sei mir nur ein tapferer Held und führe die Kriege des Herrn. Denn Saul dachte: Ich selbst will nicht Hand an ihn legen, sondern die Philister sollen Hand an ihn legen. Soweit das Wort Gottes. Wir haben jetzt gerade den Abschnitt gelesen, und der Abschnitt beginnt erstmal mit einer vorbildlichen und auch mit einer beispiellos tiefen Freundschaft zwischen Jonathan und David, die sich am Anfang dieses Kapitels zusammengeschlossen haben. Wir wollen im zweiten Punkt noch ein bisschen näher darauf eingehen, aber wir können hier schon mal festhalten, dass Jonathan an dieser Stelle bereits erkannt hat, dass Gott David für Größeres bestimmt hat. Und obwohl er als der eigentliche Thronfolger Sauls leicht von Wut und Neid hätte entbrennen können, zeigte er eben keine derartigen Gefühle, sondern wir lesen, dass er eben David wie seine eigene Seele liebt. Und da stand dann eben auch drin, dass er dann sein Obergewand, seinen Waffenrock und sein Schwert dem David übergeben hat, was eben auch symbolisierte, das waren die Statussymbole, die ihn als Thronfolger ja ausgezeichnet haben, seinen königlichen Umhang, sein Schwert. Und diese Statussymbole hat er eben an David weitergegeben. Und das symbolisiert hier auch schon ein Stück weit, dass er anerkennt und auch seine Ansprüche auf den Thron an David weitergibt. Was war zuvor passiert? David hatte den eigentlich unbesiegbaren Krieger Goliath besiegt. Und es war damals eben eine Sensation, weil wir hatten ja die Geschichte von Klaus letztes Mal gehört. Es ging wochenlang, dass Goliath alle geschreckt hat und alle hatten sich gefürchtet und dachten, okay, sie werden vor den Philister untergehen. Und dann kam eben der David und hat durch Gottes Hilfe den Goliath besiegt. Und es war eine Nachricht, die hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Vielleicht nicht ganz so schnell wie heute, weil es ja noch keine Handys gab, aber trotzdem ziemlich schnell hat Israel und darüber hinaus gewusst, was David getan hat. Und so wurde David eben über Nacht zum Star und er war plötzlich allen bekannt. Und für uns stellt sich dann eben die spannende Frage, wie Saul, ja, der als König eigentlich hätte gegen Goliath kämpfen müssen, weil er war der vorderste Krieger, der König, der eigentlich dem Volk vorausgehen soll, aber er hat es eben nicht gemacht. Wie wird er jetzt nun darauf reagieren? Wir haben davon gelesen, dass er erstmal den David zu sich in den Palast geholt hat, was eben völlig nachvollziehbar ist, weil so die besten Kämpfer, die wollten die Könige eben meist direkt um sich wissen. Und so ist eben David weggegangen von seinem Job als Hirte in der Einsamkeit. Und er war damals auch noch wirklich jung, so um die oder unter 20 Jahre, und ist dann in diesem Alter völlig unbekannt und plötzlich als der Held in den Palast des Königs eingezogen und dient ihm dort als Heerführer. Und wir haben gelesen, dass in dieser Funktion hat ihn Saul dann in verschiedene Kämpfe geschickt und hat ihn dann eben auch so in der Rangfolge Militär hochsteigen lassen, und der kam eben überall erfolgreich zurück, bis er einer der Oberbefehlshaber war. Und wir lesen von David, dass er jeden Befehl befolgt hat und sich eigentlich vorbildlich verhielt. Aber mit dem Erfolg, den er hatte, wuchs eben auch sein Ansehen und mit dem Ansehen der Neid von einigen Menschen und insbesondere der von Saul auf David. Wir hatten gelesen in Vers 12, dass Saul wusste, dass Gott ihn verworfen hat, dass ihm Gott von ihm gewichen ist, aber er gleichzeitig merkte, wie Gott mit David war und wie Gott ihm Gelingen schenkte in allem, ihm ganz anders, wie es in seinem Leben war. Und so hat Saul eben schon vermutet, dass Gott eben David zum König machen würde. Er hat ihm ja auch schon gesagt, als er dann ein eigenwilliges Opfer dargebracht hat, dass er von ihm das Königreich wegnehmen und einem anderen geben will. Und er hat so das Gefühl und denkt, das wird jetzt bald soweit kommen. Und das ist dann für ihn zu diesem Neid gegen David geworden. Und dieser Neid, der ist dann noch weiter gewachsen. Wir sehen es hier in unserem Predigtabschnitt, aber auch in den Kapiteln danach hört das nicht auf, sondern er ist eigentlich immer mehr gewachsen und hat sein ganzes Denken und auch sein ganzes Leben in den Griff genommen von Saul. Ich möchte uns jetzt anhand von 5 Unterpunkten aufführen, ja, wie sich der Neid auf Sauls Leben auswirkte. Als ersten Unterpunkt: Neid führt zu Hass. Wir sehen in dem Abschnitt, ja, wie Saul anstelle David dankbar zu sein, dass er eben sie gerettet hat, dass er das Volk Israel gerettet hat, dass er relativ schnell in Hass verfällt gegenüber David. Das kommt dann insbesondere ab Vers 4, als uns davon berichtet, ab Vers 7, als uns davon berichtet wird, wie die Frauen ein Loblied über Saul singen und ihm sagen: Wow, Saul, du hast Tausende geschlagen, was eigentlich echt auch schon ganz schön viel ist. Aber eben David, er hat die 10.000 geschlagen. Und dann heißt es in Vers 9: Und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und forthin. Und eigentlich war so, Saul hätte eigentlich keinen Grund gehabt, David zu hassen. Weil wir lesen davon, dass David ihm immer treu und loyal untergeben war. Und er hat seine Befehle vorbildlich ausgeführt. Das heißt, von David ging eigentlich gar keine Gefahr aus. Und doch hat Saul ihn gehasst, weil es ihm bei David so aussah, dass alles gelang und bei ihm dagegen überhaupt nicht. Und jetzt anstelle sich zu fragen, woran liegt es denn nun, dass bei mir nichts mehr gelingt und bei David so viel, diesen Gedanken hat er nicht verfolgt, sondern er begann David zu hassen und zu bekämpfen. Aber ich glaube, dass es bei uns in anderer Form ähnlich ist. Auch bei uns kann es passieren, dass wir Mitmenschen beginnen, grundlos zu hassen, weil wir das Gefühl haben, warum geht es jetzt denen besser als uns, besser als sie es verdient haben, oder warum geht es uns schlechter, als wir es verdient haben. Wir haben auch oft die Gedanken und sagen, boah, aber warum hatten jetzt mein Nachbar die schöneren Kleider, das schönere Auto oder auch das schönere Haus, obwohl er sich doch gar nicht so dafür anstrengen musste wie ich. Oder warum hat denn jetzt mein Bekannter den guten Job, obwohl er wirklich nie gut in der Schule war und ich habe nicht. Und ein anderer denkt, warum muss ich denn jeden Tag so hart arbeiten? Und der andere, der kommt so komfortabel durchs Leben, ohne dass er viel dazu tun muss. Oder warum hat mein Bekannter so einen tollen Körper, er muss nichts dafür tun und er bekommt Anerkennung. Oder ein anderer bekommt Anerkennung, obwohl er doch in Wahrheit ein schlechter Mensch ist. Können die anderen den nicht durchschauen? Oder es gibt auch ganz fromme Dinge, warum wir neidisch sein können und sagen, hey, mein Mitchrist, warum ist denn der so viel begabter? Oder warum arbeitet der gerade in dem Team mit, wo ich doch schon immer mitarbeiten wollte und nicht ich? Ich weiß nicht, ob wir nicht alle solche Gedanken kennen und erkennen, dass eben Neid ein Problem ist, das uns alle betrifft. Und es ist auch nicht umsonst, dass sich eben 1 der 10 Gebote dem Neid widmet. Und dieser Sünde, wo es dann heißt, im 10. Gebot, du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch etwas, was dein Nächster hat. Und warum ist Neid so ein großes Problem? Und damit möchte ich zum zweiten Unterpunkt kommen, zu dem, was Neid führt. Und zwar: Neid hat eine zerstörerische Wirkung. Wir haben in der Geschichte gelesen, dass Neid nicht bei Hass aufhört, sondern der Hass, der zeigt eine richtig zerstörerische Wirkung. Wir hatten in Vers 10 gelesen, dass ein böser Geist dann auf Saul kam, sodass er im Haus raste. Und es ging dann so weit, wie wir dann in Vers 11 lesen, dass er ihm zweimal den Speer nahm und nach David warf, um ihn aufzuspießen und zu töten. Ich meine, David wäre durchaus in der Lage gewesen, dass er sich hätte wehren können, aber er hat eben nichts dagegen getan gegen Saul. Und wir sehen hier, wie zerstörerisch die Auswirkungen des Hasses sind. So sehr, dass eben nicht nur in Gedanken, sondern in Tat Saul seinen besten Krieger, den Rettung geschenkt hat, sofort umbringen würde. Und dabei ist Saul keineswegs der Erste, der aus Neid oder Hass jemand umbringen wollte. Denken wir an Kain und Abel, wo Kain aus Neid seinen Bruder Abel erschlug. Oder an Ahab später, der den Naboth tötete, weil er unbedingt diesen Weinberg haben wollte. Und nicht umsonst warnt uns Jesus in der Bergpredigt, dass das Töten bereits in Gedanken beginnt und auch eben im ersten Schritt in bösen Worten nach außen dringt, wenn man jemand anders flucht. Doch Gott sieht den hasserfüllten Gedanken schon als ersten Schritt zum Töten. Und wie wir in der Einleitung gehört haben, und auch von vielen anderen Geschichten vielleicht wissen, ist der Weg bis zum Handeln dann oftmals gar nicht mehr so weit, wie man denkt. Ja, ich fand es auch interessant zu lesen, dass Gott ihm eben diesen bösen Geist gesandt hat, Und es gibt an dieser Stelle dann viele Diskussionen und Auslegungen, weil man sich ja fragen kann, wie kann jetzt Gott denn böse Mächte beauftragen zum Schaden? Aber wenn wir uns das Leben Sauls bis zu diesem Punkt anschauen, dann wird uns schon zuvor deutlich beschrieben, dass Gott eben Saul verworfen hat, weil Saul ungehorsam war, indem er eigenwillig opferte und auch viele andere direkte Anweisungen Gottes gegen die verstoßen hat, ohne jemals darüber Buße tun zu wollen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht eben so, dass dieser böse Geist letzten Endes im Gericht Gottes über Saul ist. Und was ich an dieser Stelle dann so faszinierend finde, ist, dass der böse Geist zwar im Gericht für Saul ist, aber nicht für David, obwohl es im ersten Moment so aussehen könnte, als David ja insbesondere darunter leiden würde. Weil er ja so eine lange Zeit vor Saul unter widrigen Umständen auf der Flucht sein muss und das hat sein Leben und seine Seele so tief beeinflusst. Aber wenn wir uns dann anhand der nächsten Kapitel und dann auch anhand der Psalmen uns anschauen, was das mit David gemacht hat, dann wird uns eigentlich bewusst, dass genau diese Situation mit Saul David zu dem König nach dem Herzen Gottes erst gemacht hat. Das heißt, aus Davids Sicht hat Gott diesen Geist gebraucht und auch dieses Leid letzten Endes zum Guten, weil dadurch David geformt werden konnte und in seiner Heiligung voranschritt. Ja, David leidet um der Gerechtigkeit willen letzten Endes. Er hat sich da nie gewehrt und wächst so im Glauben, wie es auch in Jakobus heißt, wo dann Jakobus in 1 Vers 2 sagt, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, der ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Auswirken bewirkt. Eine weitere so Situation, wo diese Zerstörungswut Saul zum Vorschein kommt, lesen wir eben ab Vers 15 oder beziehungsweise ab Vers 17, als Saul versuchte, David über die Verheiratung seiner Tochter ihn zum Fall und zum Tode zu bringen. Er hat einen Heiratspreis gestellt, der ihm so hoch oder so gestellt war, dass er sich sicher war, David kann den nicht lebend erbringen und die Philister werden sein Problem schon erlösen. Oder sein Problem lösen und David aus der Welt schaffen. Aber auch hier kam es eben anders, weil seine Tochter Michael David letzten Endes sogar in einer anderen Situation rettete, indem sie sich loyal gegenüber David und nicht ja, ihres Vaters gegenüber verhielt. Und als Saul ihn dann später umbringen wollte, hat Michael dann ihn gerettet, indem sie ihn heimlich aus dem Haus führte und auch Saul und seine Wachen linkte, sodass David entkommen konnte. Wenn wir Saul in der Situation anschauen und dann auch auf unser Leben sehen, so erkennen wir auch, dass Neid und Hass eine zerstörerische Wirkung im ersten Blick auf Beziehungen entfaltet. Es muss nicht immer zum Tod führen, doch wie viele gute Freundschaften und Beziehungen gingen schon aufgrund von Neid und Hass zugrunde. Oft beginnt alles mit einem kleinen Gedanken über Neid, indem man sich fragt, hey, warum läuft denn bei dem alles besser als bei mir selbst? Und wie schnell kommt es dann dazu, dass man von der Person nichts mehr wissen will und sie meidet und vielleicht auch hasst? Es gibt Umgangssprache, man sagt ja oft, man wird grün vor Neid, weil das so sehr unseren ganzen Körper und das ganze Menschsein beeinflussen kann. Und nicht umsonst stehen eben Lottogewinner häufig ganz alleine da und können ihren Gewinn nie wirklich genießen. Aber ich denke auch, dass es wirklich auch ein Problem in Gemeinden sein kann, wo eine Einheit in der Gemeinde deswegen aufgrund von Neid kaputt gehen kann. Und bestimmt ist es schon öfters vorgekommen, dass dadurch auch ganze Gemeinden auseinanderbrechen. Oder wie oft wurden schon ein guter Ruf geschädigt auf Neid, indem man böse Gerüchte in Umlauf gebracht hat. Oder wie viele Kriege wurden geführt, für die sich in Geschichte auskennen, wo letzten Endes der Neid der Ursprung war, warum das dann letzten Endes im Krieg ausgeartet ist. Doch die eigentliche Tragik an Neid finden wir im nächsten Unterpunkt, und zwar, dass sich Neid immer gegen Gott richtet. Wir lesen ab Vers 12 und 13, wie Saul eben sich vor David fürchtete, heißt es dann, denn der Herr war mit ihm, von Saul aber war er gewichen. Und Saul hat ihn dann eben aus seiner Umgebung entfernt und ihn zum Obersten der Krieger eingesetzt. Und in Vers 14 heißt er nochmal, und David hatte auf all seinen Wegen gelingen, und der Herr war mit ihm. Als nun Saul sah, dass ihm alles gelang, scheute er sich vor ihm. Saul ist nicht nur neidisch auf David, weil die Leute ihn so sehr liebten, weil er so ein großes Ansehen hatte, sondern er ist letzten Endes auch neidisch, weil Gott ihn liebte und ihm Gelingen schenkte. Und so ist Neid letzten Endes immer eine Sünde und eine Anklage gegen Gott. Weil Gott ist es, der uns in diesem Leben alles gibt, was wir benötigen, was wir haben und zwar so, wie er es für richtig hält. Aller Wohlstand, alle Gaben, alle Dinge, die wir in diesem Leben besitzen, erhalten wir letzten Endes aus der Hand Gottes. Und wenn wir neidisch sind, sagen wir damit: Gott, es ist nicht fair, dass du dieser Person diesen Wohlstand oder diese Position, diese Familie oder diesen Volk gegeben hast und nicht mir. Ich denke, jedes Mal, wenn wir neidisch sind, zeigen wir damit unseren Hass einer anderen Person gegenüber, aber vor allem drücken wir dadurch auch unseren Ärger Gott gegenüber aus. Wir sind unzufrieden mit dem, was Gott uns geschenkt hat und begehren nach Dingen, die wir als gut ansehen, wo wir denken, die brauchen wir noch. Warum hält uns Gott die vor? Und oftmals geht es ihnen dann eben, wie wir in der Lesung gesehen haben, um Dinge aus der Welt. Und wir wenden uns damit gegen Gott. Und diesen Ablauf können wir übrigens immer wieder auch in der Bibel sehen, vor allem in der Wüstenwanderung Israels, als sein Volk sich immer wieder gegen Gott auflehnte und Dinge begehrte, wo es gesagt hat: Gott, warum hältst du uns das vor, die Fleischtöpfe? Und sie haben gesagt, sie wollen lieber wieder zurück nach Ägypten, zu den Fleischtöpfen Ägyptens, da ging es uns viel besser. Und wir haben gesehen, dass das eigentlich immer eine große Sünde war, weil sie sich damit direkt gegen Gott und seine Führung aufgelegt haben. Und das ist eben bei uns nicht anders, wenn wir neidisch sind. Und wir sehen auch, wie der Teufel das gnadenlos ausnutzt. Wir sehen es bei Saul, aber wir sehen das an vielen anderen Stellen. Und ich denke, auch schon in der ersten Sünde, da lag auch schon der Ursprung darin, dass eben der Teufel Adam und Eva zur Eifersucht Gott gegenüber gereizt hat. Er hat ihn eingeredet: Hey, ist es nicht Gott, der euch was Gutes vorenthält? Er möchte, dass ihr das nicht haben könnt. Und er machte sie eben neidisch und stellte Gottes gute Wege und mit dem Menschen in Frage und forderte sie auf, sich dann eben gegen Gottes Gebote zu wenden. Und so sehen wir auch in unserem Abschnitt, ja, wie der Teufel bei Saul oder beziehungsweise durch den bösen Geist den Saul grundlos eigentlich zum Neid gegen David, den Neid fördert und ihn somit auch gegen Gott reizt. Und damit kommen wir auch zum nächsten Unterpunkt, dass Neid einen verblendet und völlig auffrisst. Wenn man sich die Geschichte objektiv anschaut, dann sehen wir, dass Saul sich eigentlich überhaupt nicht vor David fürchten musste. David hatte nie vorgehabt, sich das Königreich aktiv an sich zu reißen. Doch Saul, der konnte überhaupt nicht mehr klar denken. Der Neid hat ihn innerlich so aufgefressen, dass wir immer wieder davon lesen, wie er wahnsinnig wurde, wie er raste und wie er vor Hass versuchte, David zu töten. Und das ging sogar so weit, dass er noch nicht mal mehr davor zurückschreckte, seinen eigenen Sohn Jonathan, um den er eigentlich besorgt war, weil er sagt an manchen Stellen, es ging ihm darum, die Thronfolge für Jonathan, das Königreich zu sichern, und selbst ihn wollte er umbringen. Und so lesen wir in Kapitel 20, springen da weiter in Vers 30, da entbrannte Sauls Zorn gegen Jonathan und er sprach zu ihm: Du Missratener, widerspenstiger Sohn, meinst du, ich wüsste nicht, dass du den Sohn Isais erwählt hast zu deiner Schande und zum Scham und Schande deiner Mutter? Denn solange der Sohn Isais auf Erden lebt, kannst weder du bestehen noch dein Königtum. So sende nun hin und lass ihn herbringen zu mir, denn er ist ein Kind des Todes. Und Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach: Warum soll er sterben? Was hat er getan? Da warf Saul den Speer nach ihm, um ihn zu durchbohren. Da erkannte Jonathan, dass es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. Wir sehen hier, Neid und Hass kann letzten Endes so blind machen und alles zerstören, was ihm in den Weg kommt. Und damit kommen wir zum letzten und fünften Unterpunkt, dass Neid letzten Endes immer weg von Gott führt. Wir haben in dem Predigtabschnitt gesehen, wie Saul, getrieben von seinem Hass, sich auch immer weiter von Gott entfernte. Und es geht dann in den folgenden Kapiteln weiter. Und das sieht man, er geht dann so weit von Gott weg, dass er nicht mal mehr zurückgeschreckt hat, geweihte Priester Gottes umzubringen, wie wir es dann in Kapitel 22 lesen und hören werden. Oder dann später in Kapitel 28, wo er zu einer Totenbeschwörerin geht, um Rat zu fragen, obwohl er wusste, dass es eine Todsünde ist, wo Gott gesagt hat, wenn das jemand tut, der soll sofort umgebracht werden. Wir wollen jetzt uns relativ kurz den zweiten Punkt anschauen und damit Jonathan anschauen, der sich eben so völlig anders verhält, bevor wir dann auch zum letzten Punkt kommen. Der zweite Punkt, Jonathans Freundschaft, Treue und Zuversicht. Wir hatten es Anfang schon gesehen, dass sich Jonathan in unserem Abschnitt ganz anders verhält als sein Vater Saul. Und so werden David und Jonathan gerade auch in dieser schwierigen Situation ein Beispiel für eine wirklich tiefe, wahrhafte und loyale Freundschaft. Und es war wirklich nicht ohne. Denn wir wissen, Vertrauen muss mühsam und langsam aufgebaut werden und doch kann es ganz schnell in einem Augenblick wieder zerstört werden. Und in dieser Situation hätte es leicht geschehen können, denn für Jonathan war es nicht einfach. Er befand sich wirklich in der Zwickmühle. Er wollte David gegenüber loyal sein, aber um David gegenüber loyal sein zu können, musste er gleichzeitig illoyal gegenüber seinem Vater sein. Und das ist eigentlich nicht das, was die Bibel uns gebietet. Wir sollen eigentlich unsere Eltern ehren und auch ihnen loyal gegenüber sein. Und doch hat sich Jonathan hier richtig entschieden, weil er eben erkannte, dass Saul von Neid verblendet war und sich gar nicht objektiv in Bezug auf David mehr verhalten hat. Wir sehen es an verschiedenen Stellen, beispielsweise eben in der, wo wir gerade gelesen hatten, aus Kapitel 20, Vers 32, aber auch daran, wie er mit seinem Vater in Kapitel 19, die Verse 4 und 5 sprach. Und da heißt es, und Jonathan redete zu Davids Gunsten bei seinem Vater Saul und sprach zu ihm, der König versündige sich nicht an seinem Knecht David, denn er hat keine Sünde gegen dich getan und seine Tage sind dir sehr nützlich. Denn er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen und der Herr hat ganz Israel eine große Rettung bereitet. Das hast du gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich denn an unschuldigem Blut versündigen, indem du David ohne Ursache tötest? Jonathan hat eben erkannt, dass Gott mit David war und nicht mehr mit Saul, sondern dass sein Vater nur aus Neid heraus gegen David und somit auch gegen Gott kämpft. Und Jonathan wusste, sein Vater kann nicht siegreich in diesem Kampf sein. Und das macht er auch klar, indem er in Kapitel 2, ab Vers 13, zu David spricht. Ich lese 13b. Das sagt er zu David, damit du in Frieden hinziehen kannst und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Und er zeige dir Gnade des Herrn nicht nur, solange ich noch lebe und nicht nur an mir, sondern damit ich nicht sterbe, sondern entziehe auch meinem Haus niemals deine Gnade, auch dann nicht, wenn der Herr die Feinde Davids allesamt vom Boden ausrotten wird. Jonathan ist in seiner Loyalität David gegenüber auch Gott loyal und zuversichtlich in ihm. Er erkennt, dass Gott ihm einen Plan mit David hat, und anstatt sich nun wie Saul gegen Gott zu stellen und zu sagen, ey, es ist unfair, dass jetzt David mich als rechtmäßigen Thronfolgen nicht herausnimmt und mir das Königreich wegschnappt, obwohl es eigentlich für ihn noch nachvollziehbar gewesen wäre als bei Saul. Aber er hat nichts, wir lesen nichts von diesen Gedanken, sondern immer nur, wie er David liebt und wie er ihn unterstützt. Und so hat er sich eben auch Gottes Plan untergeordnet, und zwar unter Risiko seines Lebens, weil wir hatten es vorher gesehen, er hat sein eigenes Leben vor seinem Vater aufs Spiel gesetzt, nur um David helfen zu können und letzten Endes auch damit, um Gott und seinem Plan dienen zu können. Ja, und mit dieser Einstellung Jonathans kommen wir zum letzten Punkt und damit eben auch zum Schluss der Predigt. Unser Kampf gegen Neid und Unzufriedenheit. Es geht sehr viel um Neid in diesem Kapitel und trotzdem habe ich als Predigtüberschrift zufrieden in Gott gewählt, weil letzten Endes ist der Kampf gegen Neid gleichzeitig eben auch ein Kampf um Zufriedenheit. Wir haben erstmal anhand des Lebens von Saul gesehen, wohin der Neid auf David ihn gebracht hat. Zuerst in diesem tief verwurzelten Hass in seinem Herzen David gegenüber, der dann eben sich so zerstörerisch ausgewirkt hat, dass er nicht mehr davon zurückschreckt, den Unschuldigen oder sogar seine Kinder zu töten, wenn sie David helfen wollten. Und wir sahen eben auch, dass der Neid sich letzten Endes immer gegen Gott richtet, weil er Gott anklagt, ungerecht zu sein und einem nicht das Leben zu schenken, was man eigentlich verdient hat. Wir sahen weiter, wie Neid einen letzten Endes völlig verblenden und auffressen kann, wie das bei Saul geschehen ist, wie der Neid ihn rasend machte und wie ihn der Neid letzten Endes immer weg von Gott und somit auch ins Unglück führt. Und ich denke, daher ist es umso wichtiger, das Thema Neid nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und ich glaube, wir machen das sehr gerne, indem man sich sagt, ja, so ein wenig Neid, das schadet schon nicht, das spornt uns ein bisschen an. Und außerdem ist doch Neid mittlerweile gesellschaftsfähig. Und wenn jemand mit irgendeinem Neidthema vorkommt, dann findet es häufig sehr viele Unterstützer, die dann mitmachen. Und es ist auch mittlerweile, oder was wahrscheinlich auch immer schon normal, dass Menschen sich von Neid auch innerlich auffressen lassen und dass es uns gar nicht mehr schockt, wie Neid Menschen verändern kann. Doch Neid ist niemals ein Zustand des Herzens, der zu einem Christ passen darf und der so bleiben kann. Und ich denke, deswegen müssen wir uns beim ersten Anflug von Neid vor Augen führen, dass Neid eben letzten Endes Gott anklagt und dass es eine Sünde gegenüber Gott ist. Und deswegen müssen uns, wenn Neid aufkommt, alle Wand und Leuchten aufleuchten und uns daran erinnern, Neid ist Sünde gegen Gott. Es ist ein Angriff auf Gottes göttliche Vorsehung und auch auf seine Fürsorge. Ja, wenn wir darauf neidisch sind, was jemand anders hat oder was jemand anders genießt, was wir im Moment eben nicht genießen können, was uns verwehrt bleibt, dann signalisiert es ja meine Unzufriedenheit und auch mein Unmut dem Handeln Gottes gegenüber. Gegenüber dem Gott, wo es heißt, er gibt, aber er nimmt eben auch weg, wie er es für richtig hält und wie er es zu unserem Besten dient. Das heißt für uns, wenn ein Gedanke des Neids aufkommt, dann dürfen wir nicht wie Saul auf uns schauen und dem Neid Raum in unserem Herzen geben, sondern wir müssen auf Gott schauen und ihm vertrauen, dass eben unser Gott ein souveräner Gott ist, was wir auch wissen, und dass er ja den richtigen Weg mit uns geht und dass er uns nichts von dem zurückhält, was wir brauchen, sondern dass er uns alles schenkt, was für uns gut ist, was ihm Ehre bereitet, auch wenn das in manchen Situationen wirklich schwer sein kann. Aber wir lesen in 2. Petrus 1, Vers 3, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln in Gottes Frucht dient. Und eben daran müssen wir festhalten und vertrauen, dass Gott immer unser Bestes will, wenn wir eben im Kampf uns mit Neid befinden. Und der Neid hat eben dieses Potenzial, uns innerlich aufzufressen und uns weg von Gott zu bringen. Aber wir dürfen hier eben nicht dem Teufel die Angriffsfläche bieten, dass er durch Neid und durch Begierden uns gegen Gott reizen kann. Wir sollen vielmehr, wie es eben in Jakobus, wie wir es in der Lesung gelesen haben, Gott um das bitten, ja, was wir benötigen. Wenn wir das Gefühl haben, dass uns was fehlt, dann lasst uns damit zu Gott gehen und Gott bitten, dass es uns gibt, um ihm damit dienen und ihm Ehre bereiten zu können. Und wir können uns eben sicher sein, das verheißt uns Gott, dass es, wenn es richtig ist für uns, wenn es unser Bestes dient und wenn es seiner Ehre dient, dann wird es uns auch geben. Aber er wird es uns eben nicht geben, wenn wir, wie wir es auch in der Lesung gelesen haben, danach trachten, Dinge aus der Welt zu gewinnen. Es lohnt sich nicht, auf die Welt neidisch zu sein, weil die Welt letzten Endes vergehen wird. Saul wollte sein Königtum retten, indem er aus Neid David ermorden wollte. Er wollte sein Königtum aus sich heraus retten und scheiterte kläglich. Die einzige Möglichkeit, sein Königtum zu retten, wäre eine Umkehr zu Gott gewesen. Doch das hat ihm sein Herz nicht mehr zugelassen. Und daher sollte es uns eben auch eine Warnung sein, dass wir nicht leichtfertig mit Neid umgehen und diese Gedanken in unserem Herzen belassen, ohne damit zu Gott zu gehen. Und wir haben eben dieses Vorrecht und diesen direkten Zugang zu Gott durch Christus und wir können Vergebung und Erneuerung empfangen. Und Jesus hat uns davor befreit, neidisch sein zu müssen, denn wie wir es in Petrus gelesen haben, in Christus sind uns alle Dinge, die kostbaren, die wir uns nur vorstellen können, geschenkt. Er hat unser Königtum, uns ein Anrecht dazu gegeben, er hat es befestigt, er hat uns einen Anteil und ein Erbe daran gegeben. Und so ist eben der Kampf gegen Neid letzten Endes ein Kampf um Dankbarkeit und um Zufriedenheit in Christus. Und das könnten wir eben auch am lieben Jonathan sehen, wie er David von ganzem Herzen liebte, obwohl er die eigentlich ihm bestimmte Thronfolge übernehmen sollte. Aber Jonathan hat eben darauf vertraut, dass Gott keine Fehler macht. Und so sollten wir uns auch bewusst machen, dass Gott keine Fehler macht und dass er es gut mit jedem Einzelnen von uns meint, weil er weiß, was uns zum Besten dient und letzten Endes auch zu seiner Ehre. Und in Christus haben wir eben diese sichere Zusage, von Gott geliebt zu sein und das zu empfangen, was wir brauchen. So können wir uns viel mehr darüber freuen und Gott dankbar sein und loben, wenn es einen Bruder oder eine Schwester gibt, die mehr Talent und Gaben hat als wir. Wir können dankbar sein, wenn es anderen Menschen gut oder besser geht als uns. Auch wenn wir oft oberflächlich gar nicht wissen, mit was unser Nächster alles zu kämpfen hat. Also oftmals denken wir auch, dem geht es viel besser, aber vielleicht ist es auch gar nicht so. Aber lasst uns da auf Gott schauen und lasst uns ihm vertrauen, dass er eben souverän ist und dass seine Wege mit uns gut sind und dass wir eben diesen Anteil im Himmel an seinem Königreich haben und den eigentlich auch hier schon auf dieser Erde haben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.